Hältst du mir bitte einen Platz frei? Den Satz haben wir wahrscheinlich alle schon mal gesagt. Vielleicht, weil wir schon genau wussten, wir kommen erst kurz vor knapp zu einem Ereignis an. Vielleicht, weil wir so gern neben einer bestimmten Person sitzen wollten und die dann gebeten haben, einen Platz freizuhalten. Und dann ist es schön, wenn es klappt. Man kommt an und man sucht mit den Augen die Person und merkt, ah, da ist er wirklich, da ist er, dieser Platz, der für mich freigehalten wurde. Auch unser heutiger Bibeltext redet von einem Platz, der uns gegeben wird. Doch er gehört immer uns und noch einer weiteren Person. Hört mit mir auf den Bibeltext aus Epheser, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren, aufgrund unserer Übertretungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Gott hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Das ist ja mal ein gewagter Satz. Er spricht ja nicht von einer zukünftigen Sache, sondern davon, dass wir diesen Platz jetzt schon haben. Allerdings nie allein, immer nur durch und mit Jesus. Und da Jesus ja schon dort ist, passt mein Anfangsbeispiel ganz gut. Er ist da und hält dir einen Platz frei, im Himmel. Du wirst dort erwartet. Einen Platz im Himmel sicher zu haben, müsste sich das nicht vielleicht anders anfühlen im Hier und Heute? Ich möchte mit euch dem auf die Spur kommen, was hier gemeint ist. Unser Leben ist mehr als das, was wir an uns selbst wahrnehmen und wie wir uns fühlen. Wir sind nicht nur normale Menschen, wir sind gleichzeitig schon neue Kreatur. Gott schafft an und in uns etwas Neues. Und das hat schon Auswirkungen auf unser Leben. Denn Gott spricht uns frei, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir sind Erlöste. Wir sind zu Kindern Gottes geworden. Und das ist eine Sache, die die Wirklichkeit unseres Lebens verändert. Dieser Text kann uns neu ins Gedächtnis rufen, wie wir einander in der Gemeinde sehen sollen. Nämlich als Verwandelte, weil Christus in uns Raum gewinnt. Christus wohnt in unseren Herzen und wir sind in seiner Liebe verwurzelt. Wir vertrauen auf ihn, auf den Auferstandenen, also auf den Todesüberwinder. Er ist unser lebendiges Gegenüber, der Himmel und Erde erfüllende Herr. Wie sollte das keine Auswirkungen auf unser Leben haben? Ich lese nochmal Vers 6. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. Dieser Platz ist jetzt schon unserer. Jesus hält ihn uns frei. Er sorgt dafür, dass im Himmel Raum für uns ist. Nur er kann Menschen wie dich und mich an diesem Ort unterbringen. Nur er kann Menschen dort überhaupt hinbringen. Wir gehören nämlich da eigentlich nicht hin. Viel zu sehr sind wir mit uns und unseren Angelegenheiten beschäftigt und versagen immer wieder, dabei Gottes Sache im Blick zu behalten. Doch Jesus befreit uns daraus. Er lädt uns ein, neben ihm Platz zu nehmen. Sofern wir in Christus sind, von ihm geliebt und mit ihm verbunden, ist unser Leben schon ganz neu. Wir können froh sein, dass dieser Text uns anleitet, uns selbst von dieser Seite her zu sehen. Sie ist vielleicht schwierig für uns anzuschauen. Aber wir sind Himmelsbürger, weil wir zu Christus gehören. Das meint aber nicht, dass wir keine Sünder mehr wären, dass wir nicht immer noch auf die Gnade und Zuwendung Gottes angewiesen sind. Denn das sagt unser Text auch. Es gibt die Gefahr bei dem bisher Gesagten, dass man sich schon in der Seligkeit wähnt und meint, dass man auch nichts mehr durch- oder auszustehen hätte. Unser Platz im Himmel ist ja schon heute da. Also haben wir die böse Welt schon verlassen und uns im Himmel angesiedelt. Vergebung und Neuanfang wären dann nicht mehr nötig. Wir flüchten quasi aus der Welt und ihrem Elend und sind schon auf der besseren Seite. Doch genau das wird hier ganz eindeutig verneint. Gleich zweimal wird im Text betont, in Vers 5, aus reiner Gnade seid ihr gerettet, und Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Es scheint ganz wichtig zu sein, sich dieses Gnadengeschenk vor Augen zu führen. Gnade ist unverdient. Immer. Es ist nicht selbstverständlich oder normal, dass wir bei Gott für die Ewigkeit Heimat finden werden. Noch einmal Vers 8, das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Gott geht großzügig mit uns um. Warum tut er das? Warum dürfen wir auf die ewige Zukunft in Gottes Nähe hoffen? Auch darauf finden wir eine Antwort im Text. Es liegt an der großen Liebe Gottes. An einer Zuneigung für uns, die wir nicht begreifen können. In Vers 4 heißt es, aber Gott ist reich an Barmherzigkeit, er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Eine andere Übersetzung schreibt hier, mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt. Gott findet dich nicht nur ganz in Ordnung oder eigentlich okay. Gott liebt dich mit seiner ganzen Liebe, so wie du bist. Und auch wenn uns das manchmal schwerfällt, es anzunehmen, Gott ist so. Er liebt uns Menschen ohne Ende. Und deshalb ist er auch einer von uns geworden. Diese große Liebe Gottes, die zeigt sich unüberbietbar in dem, was Jesus für uns getan hat. Dass Gott Mensch wurde, wirklich einer von uns, dass er sich herabbegeben hat in diese Welt hinein, ohne irgendwelche Vorteile zu genießen. Als Kind schon Flüchtling und verfolgt, als Erwachsener verhöhnt und missachtet. Und letztlich endet er unschuldig am Kreuz, von seinen Freunden verraten. Jesus erträgt die Gottesferne, er erträgt den Tod und schreibt die Weltgeschichte um, denn er überwindet den Tod. Am dritten Tag geschieht das Unfassbare, Jesus lebt und in seiner ganzen Lebensgeschichte wird uns deutlich gezeigt, wie sehr Gott Interesse an uns Menschen hat. Er liebt uns mit seiner ganzen Liebe. Er will Beziehung. Wir sind in Christus geliebt, in Christus lebendig gemacht und in Christus in den Himmel versetzt. Und was einer liebt, das lässt er nicht zugrunde gehen. Das will er bei sich haben und in seiner Nähe wissen. In Christus zeigt Gott sich uns. Diese Wahrheit, dass Gott dich mit seiner ganzen Liebe liebt, die ist nur schwer zu begreifen. Noch schwerer fällt es manchmal, sich so geliebt zu fühlen. Bei all dem, was du vielleicht an dir selbst wenig liebenswert findest oder was andere dir vielleicht in deinem Leben schon mitgegeben haben an negativen Beurteilungen und an Dingen, die dir gesagt haben, ich bin eigentlich nicht liebenswert. Da kann es schwer fallen, sich geliebt zu fühlen. Ich glaube, dass Gott dir seine Liebe wirklich zeigen will. Dass er will, dass du dich zutiefst geliebt fühlst von ihm. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dieser Aussage in der kommenden Woche besonderen Raum gibst. Sag es dir morgens, wenn der Tag beginnt. Oder schreib es auf einen Zettel und kleb ihn an den Spiegel oder an die Ausgangstür. Probier mal aus, ob es eine Überschrift über deinem Tag sein kann. Egal, was heute kommt, Gott liebt mich mit seiner ganzen Liebe. Oder vielleicht fällt dir ein Lied ein. Wir haben eben ja auch ein Lied über Liebe gesungen. Ein Lied, wo Gottes Liebe vorkommt, und sing es einmal am Tag. Und mach dir klar, so geliebt bin ich von Gott. Gib Gottes Liebe Raum und nimm sie in Anspruch für dich persönlich. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Liebe so anders in deinem Leben ankommt und sich dadurch auch was verändern wird. Probier es aus. Die christliche Ewigkeitshoffnung wird nun im Text noch mit guten Werken in Verbindung gebracht. Dies dient sicher nicht dazu, das zweimal Betonte nur aus Gnade irgendwie in den Hintergrund zu drängen. Doch die guten Taten sind nicht wegzudenken aus dem Leben eines Christen und einer Christin. Wer mit Christus lebendig gemacht wurde, dessen Tun wird von dem bestimmt sein, was ihm geschenkt wurde. Oder kurz gesagt, wir sind zum Tun bestimmt. Auch wenn wir nicht durch gute Werke gerettet sind, so sind wir durch die erfahrene Gnade und Liebe befreit und auch dazu geschaffen, gute Werke zu tun. Dass wir bereits in den Himmel versetzt sind, darf uns nicht der Welt entfremden. Es gibt Aufgaben, die unser Leben uns vor die Füße wirft oder die Gott uns aufs Herz legt. Manchmal ändern sich die Dinge im Laufe der Zeit. Manchmal haben Menschen aber auch eine Herzenssache, die sich schon lange durch ihr Leben zieht. Hast du so eine Herzenssache? Falls du dir nicht so sicher bist, was ich meine, das ist eine Sache, bei der du leidenschaftlich wirst. Wo du merkst, wenn ich mich dafür einsetze, dann fällt mir das nicht schwer. Und dann erscheint mir das total richtig und wichtig. Solche Dinge, welche sind es in deinem Leben? Etwas, wo du merkst, da will ich mich einsetzen. Vielleicht ist es dann dran, dort aktiv zu werden. Wir sind berufen, auch Dinge zu tun. Und ich verstehe Gemeinde als einen Ort, wo so etwas vornehmlich geschehen soll, wo Menschen auch gemeinsam Gutes tun, sich zusammentun, eine Sache auf den Herzen haben und sich dafür einsetzen. Und wir als Gemeindeleitung und Gemeinde an sich fragen uns ja auch immer wieder, was ist denn unser Auftrag? Was wir konkret tun können, um uns in diesem Kiez präsent zu zeigen, um einen Unterschied zu machen für die Menschen, um auf Jesus hinzuweisen. Falls du dazu eine Idee hast, dann freuen wir uns sehr, davon zu hören. Und wenn dir jetzt eine Sache eingefallen ist, die dir Leidenschaft bereitet, wo du dich gern einsetzt, dann rede heute mit einer Person darüber. Erzähl dieser Person mal, was ist deine Leidenschaft? Wo schlägt dein Herz schneller? Wo denkst du, ist Veränderung nötig? Ich glaube, wenn wir da mehr drüber reden, wenn wir das mehr im Blick bekommen, dann ist der Weg dahin, was zu tun, nicht mehr so schwierig für uns. Christus ist in diese Welt gekommen, um in ihr zu wirken und um sich ihrer anzunehmen. Und das tut er auch durch dich und durch mich. Und so kann dann unsere Verbundenheit mit Christus uns nicht weltfern und gleichgültig machen gegenüber der Not in dieser Welt. Ich möchte uns nochmal den Vers 10 lesen, wo es um dieses gute Tun geht. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Wir tun nun das Gute, so heißt es hier. So sind wir geschaffen worden. Wir tun das Gute als logische Folge dessen, was wir glauben und erfahren haben und weil wir zu Jesus gehören. Doch manchmal fällt es schwer. Da fühlt es sich irgendwie besser an, passiv zu sein. Da sind wir unmotiviert, kraftlos oder wissen einfach nicht, was zu tun ist. Doch dann kann uns der Text heute auch motivieren. Das Gute ist da. Wir wurden geschaffen, um es zu tun. Und unsere Mitmenschen sollen es merken, dass Christus in uns Raum gewinnt. Wir brauchen unsere guten Taten nicht neu zu erfinden. Sie sind in Gottes Gedanken längst gedacht, in seinem Herzen längst erwogen, geplant und gewollt. Gott selbst hat das Gute schon bereitgestellt. Alle guten Taten sind zuerst seine, Gottes gute Taten. Unsere Sache ist es nun, uns in ihnen zu bewegen, wie ein Fisch im Wasser. Gott hat uns in die Gemeinschaft mit Jesus hineinversetzt. Er hat mit uns angefangen. Und dieser Anfang trägt sein gutes Ende schon in sich. Gott kommt zum Ziel mit uns. Wir haben einen Platz im Himmel sicher. Wir sind zutiefst geliebt. Aber wir haben auch einen Auftrag. Und das Gute, was wir tun sollen, ist schon vorbereitet. Amen.